Hey du, mein Name ist Mio. Ich bin Sängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio seid ihr Backstage dabei, wenn es um alles geht, was unser MusikerInnenleben so beschäftigt. Dabei sprechen wir über Themen, die uns gerade selbst als Indie-Band betreffen oder laden andere KünstlerInnen ein. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio und ich freue mich, dass ich hier zu Gast habe, wir kennen sie in der weiten Welt der Bretter, der die Welt bedeuten, als Betty Kruse. Ich darf sie aber unter ihrem geheimen Privatnamen auch Wiebke ansprechen. Also begrüßt mit mir Betty Kruse.
Hallo. Na?
Wie schön, dass wir das schaffen. Ich freue mich ganz doll, denn wir reden heute auch ein bisschen über dein ja eigentlich noch sehr frisches und neues Projekt, muss man sagen, ne?
Ja, absolut. Es ist richtig frisch. Wann habe ich den ersten Song rausgebracht? Vor 2 Wochen, glaube ich.
Also Anfang März.
Morgen vor 2 Wochen,
oder genau. Ende Februar.
Ja,
ja, cool.
Ja, ja.
Ganz und frisch. Der Song heißt Wind oder Wieder Wind?
Wieder Wind.
Wieder Wind. Ich fand den Pressetext dazu, den ich gelesen habe, ganz lustig und ich würde ein paar Sachen daraus zitieren.
Gerne.
Bevor du selber gleich dann nochmal ein bisschen sagen kannst, wer du so bist, was du machst und so weiter. Sekunde, ich habe hier so halb was vorbereitet, jetzt bin ich da. Betty Kruse steht für die neue deutsche Beatmusik. Inspiriert sind die 5 Songs der Debüt-EP Für alles gibt's eine Lösung vom Easy-Listening-Sound eines James Last, den schwärmerisch frechen Texten von Hildegard Knef und den lässig zurückgelehnten Gitarren der Motown-Ära. Ich würde es genau so unterschreiben. Da stehen noch viele andere lustige Sachen drin in diesem Text, aber gecatcht hast du mich eigentlich beim Easy Listening Sound von James Last.
Danke, danke. Mit dem Sound hat James Last mich selber halt auch gecatcht, weißt du? Und das finde ich schön, dass ich jetzt dich damit catchen kann.
Ich finde halt vor allem, also vielleicht kannst du ja dich selber mal so ein bisschen vorstellen und sagen, was du machst oder was du jetzt gerade so planst und so weiter und dann gehen wir nochmal ein bisschen detaillierter auf all deine Sachen so ein.
Ja, du, was plane ich gerade? Betty Kruse ist mein neues Projekt, obwohl ich Projekt immer so ein schwieriges Wort finde, weil das klingt auch wie das Projekt, dass ich versuche, jeden Morgen mir ein Brötchen beim Bäcker zu holen.
Ich finde, das klingt auch wie Lebensabschnittsgefährte.
Genau, das klingt, genau. Das ist so der Vibe von Projekt. Ich sage das wahrscheinlich, weil ich aus mehreren Dingen rauskomme. Ich hatte früher eine Band, Franz Albers und Captain Kruse, mit Franziska Rademacher zusammen. Und ich habe eine Band mit der tollen Jazzband We Don't Suck, We Blow zusammen. Und ich habe so das Gefühl, Betty Kruse ist jetzt das nach einer langen Suche, nach Corona-Fuck-Off-Zeit, was für mich sich so wahnsinnig richtig anfühlt, weil das ganz doll ich bin. Ich habe mir zwar einen anderen Namen verpasst, nämlich Betty Kruse. Dazu würde ich gerne, wenn du Lust hast, später dir noch meine kleine Geschichte erzählen.
Super gern.
Aber es fühlt sich einfach ganz doll nach mir an, weil ich bin einfach eine studierte klassische Opernsängerin, die immer eine eigentlich verkappte Schlagerliebhaberin war. So, und das kommt jetzt endlich raus. Ich habe das Gefühl, das kann ich jetzt unter Betty Kruse volle Lotte ausleben.
Ich finde vor allem auch, also wirklich so, ich sag jetzt mal Rundfunkorchester-Schlager und halt so die alte Zeit um Manfred Krug oder Franz Gall macht was auf Deutsch und so weiter,
genau.
Da sind ja auch einfach so schöne Sachen bei.
Ja, 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 absolut.
Also es war halt lange Zeit ja altbacken oder massiv uncool. Ich finde aber, weil also alle im Podcast kennen natürlich Magnus und wie viel ich natürlich auch von ihm halte, aber Magnus und ich haben wirklich mal so eine kleine Phase gehabt, wo wir so alte Schlager uns so angehört haben und ich finde allein textdichtungsmäßig ist das alles ganz schön krass.
Ja, total. Das Problem ist immer, wenn ich jetzt vom Schlager rede, verstehen viele oder assoziieren das viele Menschen sofort mit anderem Schlager, den ich jetzt überhaupt nicht bewerten will, aber die sind eher schnell, die kommen schnell beim Ballermann an, fangen bei Helene Fischer an und kommen dann irgendwie schnell zum Ballermann oder so. So eine Assoziationskette geht super schnell los bei dem Wort. Und wie gesagt, ich will das überhaupt nicht bewerten. Das ist nur gar nicht das, was ich mache. Also das ist, könnte weiter ungefähr gar nicht weg sein von dem, was ich jetzt gerade unter Betty Kruse rausbringe, weil ich bin mit einem Schlager selber aufgewachsen, der ist eher so Hildegard Knef, was du schon sagtest, oder Juliane Werding, ne? Also meine Ikone, also wirklich mein Girl-Crush, einer meiner ersten, ist auf jeden Fall Juliane Werding. Und genau was du sagst, diese Schlagertexte bei ihr zum Beispiel, also ihre Liedtexte, sage ich so, sind wirklich weit weg von klatschen auf 4/4-Takt. Ich mag dich.
Voll. Also, so. Also auch, was ich auch krass finde, ich habe nämlich eine geheime Deutsch-Playlist, ja, wo halt nur so Sachen drin sind, die, wenn ich aus dem deutschen Bereich toll finde, und ich bin, was deutsche Musik angeht, sehr, sehr krüsch, weil ich finde viele Texte irgendwie, weiß ich nicht. Also ich habe wirklich ein bisschen Probleme mit meiner eigenen Muttersprache, wenn es ums Musikmachen geht. Aber allein sowas wie Katja Epstein Wunder gibt es immer wieder, ist halt einfach ein ganz schöner Kracher-Song. Und es ist halt ganz schön groovig, wenn man einfach mal darauf achtet, was die Band macht. Das ist schon gar nicht so, so Marschschlagermäßig, was ja dann Leute manchmal mal denken, ne? Also ich glaube halt so diese Art von Schlager, über die wir gerade sprechen, die ist ganz schön vielschichtig, da ist viel Rundfunkorchester bei. Genau. Das sind so die großen 60er, 70er Jahre Fernsehmomente.
Total. Und das ist, glaube ich, witzig, dass du Rundfunkorchester sagst, weil das ist auch, glaube ich, was ich meine, dass für mich sich das gerade so, so passend und natürlich anfühlt, weil ich habe halt mit einem klassischen Gesangsstudium so angefangen, ne? Also ich habe mal eine Zeit lang wirklich gedacht, ich würde Oper singen, habe dann auch schnell gemerkt, gut, das geht bei meinem Feierlevel vielleicht auch nicht so ganz auf, was ich mir da irgendwie denke. Also das musste ich irgendwann auch total einsehen. Ich habe auch immerhin erst vor einem halben Jahr aufgehört zu rauchen. Also das hat alles nicht funktioniert. Und trotzdem, was du jetzt sagst, so Rundfunkorchester und so. Und das, was Hildegard Knef gemacht hat, was auch sehr vom Lied kommt und vom Chanson und so. Und dann sind wir soweit auch wieder gar nicht von der ganzen Nummer weg, ne? Und das ist für mich total schön. Also da fügen sich für mich auch Dinge zusammen. Die habe ich das Gefühl, das bin jetzt richtig ich.
Das finde ich richtig toll. Ich freue mich auch schon auf die nächsten Sachen. Ich finde vor allem auch das, was ich so sehen konnte von deinem ersten Live-Auftritt. Da wäre ich übrigens sehr gerne gekommen, konnte aber nicht. Ja, schade. Weil, liebe Grüße an dieser Stelle, wir Eltern und Schwiegereltern mit so einem geschenkten Weihnachtsessen vergnügen und entertainen mussten. Und das hat sich leider überschnitten.
Da. Okay, das finde ich aber auch richtig nobel von euch, dass ihr das gemacht habt. Und das ist eine Entschuldigung, die ich absolut stehen lassen kann.
Genau, das war nicht mit, ich habe es nicht geschafft, weil ich war zu müde, sondern ich war wirklich eingebunden, lass es mich so sagen.
Ja.
Aber das, was ich so sehen konnte, du hast auch einfach ganz tolle Musikerinnen und Musiker in deinen Live-Besetzungen drin oder auch in den Studio-Besetzungen, ne?
Ja, also die Live-Besetzung, das war, wir reden von einem Konzert beim Field Jazz, auch kurz Grüße an die Macherin vom Field Jazz. Das sind einfach ein ganz tolles Jazzfestival im Hafenklang. Und die Besetzung, die ich da hatte in der siebenköpfigen Band, war einfach, die war so richtig, das war so, ja, das war die Sahne mit der Kirsche drauf auf jeden Fall. Und ich habe mich ja für das Projekt Betty Kruse zusammengetan mit Taco van Hettinger, auch ein bekannter Musiker hier aus Hamburg, der auch in 1000-Sasser ist und schon in vielen Bands in Erscheinung getreten ist und der diese Betty Kruse Beatschlagermusik auch sehr, sehr doll fühlt. Und ja, wir beide haben halt nach einer Bandbesetzung gesucht, die, und das war tatsächlich das primäre Anliegen, auch hauptsächlich bitte, bitte weiblich ist. Mhm. Und wir haben es geschafft, 4 Frauen und 3 Männer hinzustellen und ich war darüber richtig, richtig froh, weil du kennst es wahrscheinlich, Nina, so einfach ist es leider nicht.
Nee, es ist tatsächlich nicht so einfach. Vor allem ist es, glaube ich, auch dann schwierig, wenn sich, ich sag jetzt mal, Bands so ein bisschen eingespielt haben, dann fängst du ja aber auch nicht an, Leute auszutauschen, ne? Also auch, also man versucht, glaube ich, eher mal so auch an Frauen zu denken, wenn das irgendwie sinnvoll ist und wenn das so passt.
Ja.
Aber es ist immer noch so, es gibt grundsätzlich Frauen, finde ich, auch in der Instrumentalisten-Szene, aber immer noch nicht so viele. Und finde ich, das ist ja aber auch was Schönes, die da sind, die sind oft auch eigentlich ganz gut gebucht.
Ja, total. Ja, was, ne? Total,
also,
schön
über,
ist.
Die Lisa Wulff muss sich, glaube ich, nicht über zu wenig Engagements beschweren.
Ja.
Das zu ist Recht. Ja auch erstmal ganz toll.
Ja, absolut. Genau, und ich will auch immer nicht, wenn ich sage, das ist schwer, will ich auf gar keinen Fall damit irgendwie sagen, oh, es ist schwer, es ist nervig oder so. Es ist im Gegenteil, es motiviert mich eher, die Arbeit zu tun, nach Musikerin für meine Band zu suchen. Und genau, was du sagst, es ist jetzt natürlich auch total die Chance. Betty Kruse ist ein neues Projekt, das heißt, wir können neu irgendwie uns das so hinsortieren, wie wir möchten. Und ich war total froh, wir hatten Charlotte Ortmann dabei am Saxophon, die ist einfach eine Knallerbiene. Das gleiche gilt für Sonja Glas, die hat Bass gespielt. Und für
Kerstin
Sund, die war an der Gitarre, ne? Und ja, das war einfach richtig toll. Und ich muss natürlich aber jetzt auch noch die Männer nennen, dass wir Philipp Katscher an der Trompete hatten und Silvan Strauß an den Drums. Ist natürlich auch nicht
sind jetzt
unerwähnenswert.
Auch nicht so unwesentliche.
Ist Namen, auch nicht ja, unwesentlich. genau. Nee, das war wirklich eine ganz tolle Besetzung, um ein Debüt zu machen. Das hat richtig Spaß gemacht.
Ja, voll schade. Ich hoffe, wisst ihr schon, wann ihr das nächste Mal irgendwo spielt oder vielleicht auch in Hamburg, weil das möchte ich ja dann auch gerne mal sehen.
Also der nächste Gig, der so fixiert ist, dass ich schon davon reden kann, ist einer in Schleswig. Und zwar am 31. August beim Norden-Festival. Ne, wo du ja, glaube ich, auch schon mal warst, ne?
Ja, da habe ich auch schon mal gespielt. Ja, das ist wirklich süß.
Ja,
das
total.
Ist ein ganz schnuckeliges Festival. Und jetzt kannst du vielleicht nochmal erzählen, warum Betty Kruse? Also ich habe schon mitbekommen, Leute haben auch teilweise fälschlich schon mal Bettina Kruse.
Das war so geil. Entschuldigung übrigens, wenn ich zwischendurch mal huste. Ich bin gerade dabei, mich noch von der Erkältung zu erholen. Es gab jetzt ja alles. Vor 2 Wochen ist die erste Single rausgekommen. Ich habe alles gelesen. Es gab Bettina Kruse, es gab Betty Kruse und es gab jetzt auch noch Betty Krause. Das fand ich auch ganz nett.
Betty Krause finde ich es auch.
Ne?
Das hat jemand mit dem Schlager ernst genommen und versucht jetzt irgendwie krampf eine Verbindung zu einem anderen Krause herzustellen.
Also total. Vielleicht. Betty Krause fand ich auch total nett. Also ich wollte eigentlich ursprünglich mich Beate Kruse nennen. Nach der wunderbaren.
Ach, find ich auch gut.
Ja, nach der wunderbaren Beate Use. Und das haben aber nicht alle verstanden. Ich habe das irgendwie in so meinem Umfeld und im weiteren Umfeld mal ausprobiert, bin dahin und so, ich nenne mich jetzt Beate Kruse. Und dann einige waren so, ja geil, und die anderen so, hä? Weil ich kann ja keine Witze erzählen, ne? Ich lache immer schon, bevor ich einen Witz erzähle.
Das ist ich mache das auch. Ich hätte das, glaube ich, mit Beate Use, hätte ich den Link auch nicht unbedingt bekommen.
Ja, guck mal.
Aber ich finde Beate ist halt auch einfach ein geiler Name.
Ja.
Sorry an alle Frauen hier, die hier zuhören und vielleicht Beate heißen. Aber der ist halt so wunderbar aus der Zeit gefallen mittlerweile, ne?
Ja, total, auf jeden Fall. Ich finde ihn auch an sich gut, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn sich meine Beate-Use-Verlinkung nicht so schnell erzählt, dann klingt Beate vielleicht auch ein bisschen noch älter, als ich klingen will mit Betty Kruse. Und ich fand
ja, okay,
dann Betty
stimmt.
Kruse einfach noch ein bisschen griffiger und schnittiger.
Was glauben wir, wann fängt das wieder an, dass Leute ihre Babys Beate nennen? Es gibt ja immer so Namensrevivals. Was glauben wir, wie lange braucht das noch?
Ich glaube, Beate braucht noch so. Also ich glaube, die jetzigen Emmas machen das noch nicht. So?
Nee.
Also geben wir denen noch mal 20 Jahre, dann machen sie es noch nicht. Ich glaube, das braucht noch 30 bis 40 Jahre.
Oh krass, so lange.
Ich glaube,
weil ich
ja.
Ich finde sowas wie Hilde oder Käthe, das ist ja dann halt schon mal wiedergekommen.
Voll. Ich habe eine kleine Hilde in meiner Familie, das ist wieder da auf jeden Fall.
Das ist, it's back. Auch Hugo ist zurück.
Ja, das ist auch echt süß.
Aber sowas wie Wolfgang und Jürgen halt auch noch nicht, ne?
Nee,
das braucht auch noch.
Ist auch noch nicht. Ja, es ist halt, man muss halt gucken, mit welchen Motivationen man Namen sucht, ne? Also weil ich.
Das sowieso.
Das ist eine private Geschichte, aber mein Vater heißt Manfred Kruse und dieser Name muss einfach weiterleben.
Ja.
Mehr sage ich jetzt mal nicht dazu. Aber es ist so ein Gedanke, der mich beschäftigt.
Sehr gut.
Ja.
Weißt du, was ich richtig toll fand? Ich habe das ja jetzt in letzter Zeit mal auch öfter gehabt, dass ich mir Leute einlade und es ist halt natürlich auch klar, dass man viel über die eigene Musik spricht und so. Und ich fand das richtig schön, dass du um die Ecke gekommen bist und gesagt hast, boah, ich habe ein paar Sachen, die würde ich voll gerne ansprechen. Da müssen wir unbedingt drüber reden. Und das eine, dafür habe ich meine Hausaufgaben auch gemacht. Du
Sehr
hast gesagt,
gut.
Wir müssen über den Oscar-Auftritt von Ryan Gosling sprechen, wo er I'm Just Ken gesungen hat. Ich habe mir das heute Morgen auch reingezogen.
Ja,
und
danke.
An alle, die das nicht gemacht haben, macht das unbedingt mal, weil ich finde den Link zu der Live-Performance von Performance von Marilyn Monroe zu Is it Diamonds a Girl's Best Friend? Ist das? Hast du es auch gesehen?
Habe ich nicht gesehen.
Auf was das sich so ein bisschen bezieht?
Nee.
Ich glaube nämlich, dass das schon ziemlich doll sich so ein bisschen daran anlehnt.
Also sein Outfit würde auf jeden Fall ja dazu sagen.
Ja, und auch dieses ganze Treppending mit den Männern, die so drum tanzen und so. Also ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass man da irgendwie so ein paar Referenzen gesehen hat. Und mein Highlight war eigentlich, dass auf einmal Slash auf der Bühne stand und irgendwie
so
gespielt hat.
Ha. Ja, aber Nina, weißt du was? Ich habe dir diese Sachen rübergeschickt und gesagt, ich will mit dir darüber reden, weil ich einfach, ich erzähle auch gern von meiner Musik, aber ich bin richtig gerne Fan. Ich bin einfach sehr gerne Fan. Und ich glaube, Nina, wir kennen uns ein bisschen, aber auch nicht richtig gut, aber ich glaube, das haben wir gemein. Ich glaube, du bist auch gerne Fan, voll, oder?
Ja, also ich finde auch, dass, ich glaube, das ist wichtig, wenn man Musik machen möchte. Ich glaube, dass das darf man auch nie vergessen oder verlernen. Und gerade wenn das manchmal in der Musik unstetiger wird, noch ungemütlicher, finde ich, und daran muss man sich ja manchmal selber hart erinnern, ne?
Ja.
Aber da muss man selber wieder so ein bisschen den Weg dazu finden, dass man sagt, okay, ich bin jetzt Fan, ich höre jetzt ein Lied, was ich gut finde, ich übe jetzt was ich gut finde, ich singe jetzt ein Lied, was vielleicht ein bisschen peinlich ist, aber was ich super geil finde und so. Also dieses Fansein und Sachen toll finden, auch Instrumente toll finden, einfach um sie toll zu finden, so.
Ja, voll.
Das ist richtig wichtig und heilsam.
Ja, finde ich auch. Und ich finde, dieser Auftritt strotzt davon, auch auf jeder Ebene. Und ich fand ihn einfach, also ich meine, wir können ja mal ein bisschen erzählen, was da passiert. Ja. Ryan Gosling, der Ken aller Kens, sitzt in der zweiten Reihe oder so, ne, hinter Margot Robbie in einem rosa Anzug. Man erkennt ihn noch nicht richtig. Er hat so einen Cowboy, so einen schwarzen Cowboy-Hut in Kopf gezogen, ins Gesicht gezogen. Und Licht geht aus im Saal. Spot auf ihn, ob das jetzt so ganz stimmt, ne? Aber ungefähr ist so die Atmosphäre. Er hält ein Mikro an den Mund und auf einmal fängt er an, die ersten Zeilen von I'm Just Ken zu singen. Und das ist so geil. Man fängt und die Kamera geht raus und man sieht dann, und das liebe ich ja auch an den USA, ne? Das ist so ein bisschen so, egal wo du hingehst, egal wo du hinguckst, es sind ja nur Top-Promis. Also es ist ja nur so Creme de la Creme. Natürlich, die erste, die man sieht, ist Margot Robbie, wie sie vor ihm sitzt und sich gar nicht halten kann vor Lachen, was so charmant ist.
Ich finde, er auch gar nicht.
Und er auch also nicht.
Ich finde das eigentlich am geilsten, dass er selber die ganze Zeit rumläuft und eigentlich kämpft, damit sich nicht kaputt zu lachen.
Total. Glaubst du, die Sonnenbrille, die Ryan Gosling aufhat, ist die abgesprochen gewesen oder musste das sein, weil er einfach wahnsinnig viel lachen muss?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass das, ich würde denken, dass das abgesprochen ist.
Ja.
Oder es war halt so ein Stylisten-Ding, dass du sagst so, hey, wenn du das Gefühl hast, das, dann setzt
Die
auf.
Ja, genau, dann setzt sie auf. Ja, es ist also ich habe aber schon das Gefühl, dass es Win-Win. Es sieht geil aus, aber es hilft ihm auf jeden Fall auch, die Performance durchzustehen.
Es ist halt auch, also genau, Mark Ronson spielt dann Bass und da geht er ja auch hin und die lachen sich die ganze Zeit eigentlich fast kaputt. Und dass Slash dann auf einmal ein Solo spielt, habe ich auch nicht so richtig gesehen. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, also no offense an Slash und vor allem sein Lebenswerk sei ihm ja ungenommen. Ich habe das Gefühl, dass also er konnte auch schon mal besser spielen.
Ja, das wage ich nicht zu beurteilen. Da bist du besser drin, glaube ich. Aber
also ich dachte so, hätte wahrscheinlich nicht sein gemusst, aber der Move, ihn da hinzustellen, war schon wirklich sehr lustig.
Total. Und man muss ja auch sagen, und das liebe ich an diesen USA-Auftritten, und genau das, was du auch sagst, das war ja total der Gala-Moment, ne? Diese Treppe dann, also Ryan Gosling geht hoch, Treppe, die Tänzer aus dem Film, aus dem Barbie-Film und so, und dann geht halt diese riesen Gala-Show los in rosa. Und das ist halt USA. Dann werden halt auch nochmal drei Stars hingestellt. Und das finde ich total geil. Also ich bin da total empfänglich für sowas.
Ja, und vor allem, also ich meine, gut, es sind die Oscars, ne? Es ist halt somit eine der höchsten Auszeichnungen für irgendwas im Entertainment-Bereich, die man so bekommen kann, wenn nicht sogar neben den Grammys der krasseste Preis. Und da geht es wahrscheinlich dann auch jetzt nicht mehr so viel um Geld. Aber es ist natürlich schön, dass du siehst, dass da einfach nicht gespart wird, ne? So, und das siehst du ja oft bei den amerikanischen Veranstaltungen und Fernsehgeschichten. Ich meine, die haben irgendwo eine Richtlinie, dass wenn Musik vermeintlich live im Fernsehen läuft, dann müssen da Live-Musiker sein.
Mhm. Ja, verstehe.
Und das hast du ja in Deutschland nicht.
Ja.
Ich verstehe auch, dass man das manchmal so aus organisatorischen Gründen nicht macht,
voll,
weil man sagt so, wenn das Playback und so, lass mal lieber auf Nummer sicher gehen, das ist ja auch nur nervig. Aber ich finde auch geil, dass das in den USA so Arbeiter unfreundlich, die ja sonst eigentlich sind, dass das da halt einfach so klar ist, dass wenn Musik gespielt wird, dann stehen da bitte Musiker und dann machen die das auch.
Ja, voll.
Und die sind dann halt auch ultra krass.
Ja, total. Total. Und dieses Niveau ist einfach tipptopp und auch wie Ryan Gosling abliefert, ne? Also zum Lachen muss ich nochmal sagen, man hat ja nie das Gefühl, der verliert jetzt die Performance oder so, ne? Sondern es war so eine richtig überschäumende Freude in ihm und das war einfach so schön und einer meiner Lieblingsmomente war dann auch wirklich, als er wieder runter von der Bühne ging und dann zu Recht, und ich glaube, das war auch wichtig, zu der Regisseurin von Barbie gegangen ist, zu Greta Gerwig, auf die ich auch schon Jahre einen Crush habe, seit sie Frances Ha gespielt hat. Ich finde diese Frau so unfassbar. Und jetzt dreht sie auch noch so tolle Filme selber, wie sie gespielt hat. Also die ist einfach Knaller. Und er geht zu ihr und sie singt dann so in diesen Choreinsatz mit rein. Und die freut sich so doll. Die Frau ist gerade 40 geworden und du siehst richtig aus ihren Augen, ihr inneres Kind da mithüpfen. Das war so toll. Also die ist so toll.
Hast du den Film gesehen?
Ja, klar. Natürlich.
Was ist deine Meinung dazu? Ich habe eine Beobachtung gemacht, die ich eigentlich ganz lustig fand. Aber erzähl du erst mal,
wie fandest du den? Okay, da bin ich gespannt. Du, ich fand den Film total toll. So, ich fand den super. Ich habe vorher so ganz viele geteilte Meinungen darüber gehört und so. Und ich muss einfach sagen, mich hat der Film total abgeholt. Ich war super entertained. Ich mochte die Geschichte, ich steckte damit drin. Ich fand's witzig. Ich mag das Musical so voll einzieht gerade in diesen großen Hollywood-Produktionen. Ich liebe das. Ich finde das total toll. Und ich war einfach total drin. Ich muss aber auch sagen, es gibt in mir einfach auch so einen Mechanismus. Es gibt bestimmt kritikwürdige Punkte an diesem ganzen Konstrukt Barbie, an dieser Filmidee und. Ich schalte das dann einfach ab. Also wirklich, ich will einfach
dann auch
entertained werden. Ich finde die Schauspielerin alle mega. Ich will mich über die freuen und ich will mich über die Farben freuen, über krasse Kostüme. Ich will mich über Lizzo freuen und ich war einfach voll drin.
Mir geht das ähnlich und ich glaube, was du meintest mit, man hat vorher so viele geteilte Meinungen gelesen und genau dazu habe ich eine Beobachtung gemacht. Mir ist nämlich aufgefallen, dass, also meine Beobachtung, wirklich sehr subjektiv, aber ihr könnt das ja auch gerne mal für euch überprüfen, dass vor allem die männlichen Kritiken oft eher so gemischt waren, so mit, schauspielerische Leistung, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so lustig und visionär. Und mir ist ein bisschen aufgefallen, dass vor allem Frauen sich da mehr von abgeholt und das lustiger fanden, weil, und jetzt kommt meine These, in dem Film finden ganz viele kleine Details statt, die abbilden, wie Kinder, Mädchen mit Barbie spielen. Also, dass du zum Beispiel die Weird Barbie hast, der halt einfach die Haare abgeschnitten worden sind. Fast jedes Kind, ich versuche das jetzt mal geschlechtsneutral auszudrücken, aber meistens sind ja vor allem die Mädchen, irgendwo war da mal eine Barbie, die so ein bisschen dran glauben musste und das war dann die Bastel-Barbie. Die lag da irgendwo so drin. Genauso auch so ein übertriebenes, die treffen sich zum Kaffee trinken und da ist natürlich nie was in diesen Tassen drin und das ist in diesem Film ja auch ganz oft. Und ich glaube, diese Details, die haben halt vor allem Männer, die dieses Spielen oder diese Spieltaktik, wie soll man das nennen, die Mädchen halt damit gespielt haben, die das nicht kannten. Die haben das, glaube ich, einfach nicht verstanden, was manchmal diese lustigen Momente da dran sind.
Ja, das kann voll sein. Genau, ich glaube auch, diese Details, die erzählen sich dir halt, wenn du auch eigene Erfahrungen mit Barbies gesammelt hast. Aber ich glaube auch, es ist manchmal so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ich muss in der Kritik auch immer so aussieben, Barbie war ein Hype, Barbie haben viele geliebt. Dann habe ich immer das Gefühl, es gibt so einen Typ Mensch, sage ich jetzt einfach mal, der setzt sich da hin und sagt, nö, ich finde das jetzt nicht nur geil. Ich werde auch rausfinden, was daran nicht geil ist. Und das werde ich aufschreiben. Und dann denke ich manchmal, oh Mann, das ist so altbacken, nur weil alle das geil finden, zu sagen, nö, ich nicht. Also da bin ich einfach voll raus. Und ich habe das Gefühl, es ist super viel in den Kritiken passiert. Und dann höre ich da einfach auch gezielt weg. So.
Ja, finde ich, muss man auch. Also auch wie gesagt, ne, so mit so Kritik mit Konsum und Body-Image, da können wir ja auch gleich nochmal so ein bisschen drüber sprechen. Klar ist da ganz viel mit bei, aber ich finde, man kann trotzdem total anerkennen, was der Film, was Greta Gerwig eigentlich damit wollte.
Ja.
Und ja doch ein total selbstermächtigendes und feministisches Statement damit gegeben hat. Und ja auch so eine Art Illusionswelt geschaffen hat, zu sagen, ja, was passiert denn, wenn wir eine Art, ich sage jetzt mal, positives Matriarchat haben?
Ja, genau.
Und dann kommt Ken und sagt, ich fühle mich ja gar nicht abgebildet, ich drehe das jetzt alles um. Und denke so, ja, aber in der wahren Welt akzeptiert man das nicht so und versucht Frauen eigentlich die ganze Zeit immer einzureden, dass sie eben mit den aktuellen Tatsachen, wie unsere patriarchalisch geprägte Welt funktioniert, eigentlich akzeptieren sollen. Ne?
Genau.
Das Bild aufzumachen, das fand ich super schlau und cool.
Total. Und das hat sie ja auch die Regisseurin smart geregelt, weil sie hat ja sogar am Ende eigentlich gesagt, Leute, es funktioniert auch nicht, den patriarchalen, beschissenen Machtapparat einmal umzudrehen. Das wird auch nicht funktionieren sozusagen, sondern da muss jetzt was ganz, ganz anderes, was viel Feineres, was viel, viel Essentielleres passieren sozusagen auf dem Wege zur Gleichberechtigung. Und ich fand es total geil. Und die Männer, die dann aus so ego-männlichen Zügen das dann ungeil fanden, dann da habe ich irgendwie gedacht, ah, das sagt mir erstmal genug über dich. Danke, Greta Gerwig, für den Film. So. Und B, du hast den Film einfach nicht verstanden. Du hast ihn einfach nicht verstanden.
Ja, absolut.
Dummkopf.
Das merke ich auch. Also ich muss mich immer zusammenreißen, wenn man doch mal versehentlich in irgendwelche Kommentarspalten slidet, weil irgendein Post begegnet man oder so. Und ich habe neulich vor ein paar Tagen erst ein Reel gesehen, wo Verona Poth, ehemals Feldbusch, in einem Interview war und sich dazu geäußert hat, dass man sieht, dass Frauen halt in der Gesellschaft eigentlich dazu erzogen werden, dass du halt möglichst lange schön, hübsch, bequem sein sollst. Mhm. Und dann gibt es ab 40 irgendwie so eine Schallgrenze und auf einmal siehst du schlagartig keine Frauen mehr, weil sie nicht mehr stattfinden. So, ja, ne? Oder weil sie so. Und da finde ich, hat sie natürlich absolut einen Punkt. Ich glaube, das sind auch Sachen, jede Frau, die über 30 wird, die beschäftigt sich irgendwann mit solchen Themen auch, vor allem, wenn man auf einer Bühne steht. Und wenn man da so runtergegangen ist in diese Kommentarspalten, da waren halt so viele, sorry, falls hier jemand Holger heißt, Holgers und Helges und Wolfgänger, die gesagt haben, so einer feministisch machen, aber dann gebotoxt sein. Und wo ich denke, so, ja, ihr habt das wirklich nicht verstanden. Also auch auf dieser Frau lastet ein Druck. Also ja, lass sie doch botoxen. Absolut. Sie spricht doch absolut genau das an.
Total. Und mit Botox spritzt du dir nicht dein Recht auf eigene Meinung weg, ne? Also.
Nee, so, absolut nicht. Das hast du sehr schön gesagt.
Ja, also was soll der Scheiß? Ich verstehe es überhaupt nicht. So. Ja, und nicht auf dem Niveau, ne? Also deswegen immer, Jungs, alle mal zurück in eure Kästchen und scht. Also wirklich.
Ja, ich glaube, das Gemeine ist dann, man möchte eigentlich dann sich auf eine Diskussion einlassen oder Leute sagen, zurechtweisen oder so. Und gleichzeitig denkt man so, A, es ist nicht mein Job. B, es funktioniert halt eh nicht. Ne? Ja. Also wenn man die Ebene erreicht hat, es geht ja gar nicht darum, dass man mit Menschen wirklich sachlich spricht oder diskutiert. Und ja, für sein eigenes Seelenheil muss man dann irgendwann auch so aufhören. So, merke ich dann manchmal.
Total. War Corona, war der Lockdown auch so eine Zeit für dich, wo du das gelernt hast? Also ich habe so gemerkt in der Corona-Zeit, ne, da kam ja einfach sehr viel auf an unterschiedlichster, ich nenne es jetzt einfach mal Meinungsbildung in alle Richtungen. Und das war richtig die Zeit, wo ich gelernt habe, nein, ich kann in Kommentarspalten nicht mehr diskutieren.
Ja, ehrlich gesagt schon. Also ich habe das für mich in Corona zum Teil gelernt, weil man da auch einfach auf, ja, da ist man dann wirklich auf unterschiedliche Weltbilder geclasht.
Genau,
so in Teilen und darüber kannst du dann sehr selten diskutieren. Also ich habe da dann irgendwann nicht mehr die Muße zu gehabt. Und wo ich das auch ganz doll gemerkt habe, war, also ich habe mich ja doch sehr öffentlich und auch beim NDR und kulturpolitisch sehr engagiert für das Thema Musikschaffende und Corona und so weiter. Und da ist dann durchaus auch mal so das ein oder andere Meme geteilt worden vom, weiß ich nicht, NDR oder irgendwelchen Sendern oder so, ne? So, weil man da halt viel gemacht hat. Und es ja auch darum geht zu sagen, so, hey, irgendwie, wir werden hier gerade vergessen, ne? So, und irgendwie voll. Die Modelle, die es gibt, die treffen auf uns nicht zu und wir brauchen mehr Gehör und wir sind nicht irgendwelche Bittsteller, sondern wir sind vielleicht nicht systemrelevant, aber wir sind schon ein Teil der Gesellschaft und leisten unseren Beitrag hier. Und da habe ich für mich gelernt, dass wenn solche Memes so geteilt worden sind, dass da halt ständig Leute drunter kommen, die das besser wissen. Also die dann halt einfach sagen so, ja, dann soll sie doch einen anderen Job machen. Ja, dann soll doch jemand irgendwie, dann hätte man was Besseres lernen müssen, wenn die eigene Musik nicht so erfolgreich ist. Und ich muss mir bei sowas immer echt auf die Zunge beißen, weil es ging ja nie bei solchen Sachen explizit um mich persönlich.
Nee, genau, voll.
Und gleichzeitig ist es dann halt sehr schwer, nicht drauf einzugehen, wenn Leute, wie man ja auch gerne sagt, ad hominem, dann irgendwelche Argumente bringen und dann einem versuchen, so persönlich zu beleidigen. Und da habe ich für mich gelernt, wenn sowas passiert, auf meinen eigenen Kanälen lösche ich sowas rigoros und blockiere Leute. Und wenn Sender Memes von mir teilen mit irgendwas, dann gucke ich da nicht mehr rein, weil da steht ständig irgendwas Gemeines drin von irgendwelchen Idioten.
Ja, total. Kann ich total nachvollziehen. Und ich glaube, da ist es auch einfach ratsam, den Selbstschutz einfach total weit vorne anzustellen. Weil das funktioniert halt einfach nicht.
Nee, und also die, ich glaube, eine Frage, die ich mir da manchmal gestellt habe, also auch mit diesen Corona-Diskussionen oder irgendjemand, der dann anfängt, Frauen ein Recht auf eine Selbstwahrnehmung abzusprechen oder so, oder ihren persönlichen Blick auf das Konto und einen Vergleich zu stellen, was dann Männer in einer ähnlichen Position verdienen, da frage ich mich dann manchmal, okay, mit wem diskutiere ich? Mhm, also voll. Macht das jetzt überhaupt genau. Sinn?
Ja.
Oder ist das irgendein Hi-Yo-Pi, den ich A, nicht erreiche und B, das ist das Nächste und das klingt arrogant, der für mich überhaupt nicht wichtig ist?
Ja, total, total. Und ich finde, dein Job ist dann auch langsam mal vorbei. Also du hast auch gar nicht die Zeit, ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast, Nina, aber ich weiß, dass du eine...
Ich habe genauso viel Zeit genau. wie du, ich habe 24 Stunden genau. am Tag.
Und ich kann mir einfach bei dir vorstellen und ich glaube zu verstehen, dass du einfach nicht noch 2 Stunden nach dem Feierabend Zeit hast für Kommentarspalten, nee. Oder?
So. Nee, auf gar keinen Fall. Also ich mache mir das wirklich nicht, ich glaube das letzte Mal habe ich irgendwie einen Musikschaffenden, der relativ lange schon im Business ist, mal irgendwann öffentlich so ein bisschen beleidigt, weil der irgendwie so einen doofen Post abgelassen hat, von wegen, dass er glaubt, er weiß, wie das Musikbusiness versteht und alle anderen sind zu doof für Streaming. Das konnte ich so nicht stehen lassen.
Interessant.
Aber das war der letzte Disput, den ich hatte und das ist jetzt okay. auch irgendwie, glaube ich, vor okay. Weihnachten gewesen.
Check.
Ja, check. Du hattest noch ein Thema mitgebracht, weil wir sind ja also nicht nur eigentlich durch deine Musik, sind wir ein bisschen nostalgischer unterwegs.
Nee, stimmt.
Wir sind beide Kinder der frühen 2000er, kann man sagen. Also wir sind nicht frühen 2000er geboren, aber ich würde sagen, wir haben die frühen 2000er doch sehr voll miterlebt. Ne?
Genau, voll.
Junge, langsam aufgeweckte, Kultur- und Medieninteressierte junge Ladies.
Total.
Und du hast mir was weitergeleitet. Von welchem Profil nochmal?
Von Galerie Arschgeweih habe ich dir das weitergeleitet.
Genau, das ist so ein Account, der, ich würde auch sagen, sehr popkulturell lustige Memes macht.
Ich liebe das so doll.
Ich auch.
Mein Freund hat kein Instagram und er mag das auch so gerne, dass ich einfach schon manchmal ihm so abfilmen muss, was ich bei Galeria Arschgeweih auf Instagram entdecke und so. Einfach, weil ich weiß, ich werde ihm damit auf jeden Fall eine Freude machen. Also die machen das so, so, so gut.
Es sind vorzugsweise manchmal auch so Ausschnitte aus den größeren TV-Momenten, kann man sagen.
Ja, total. Also, und das sind halt wirklich die, mit denen wir groß geworden sind, oder Nina? Also ja. Das sind diese Popstars-Staffeln, das sind die No Angels nochmal rauf und runter. Die
zwei bei Calvas.
Ja, es ist so geil. Also wirklich. Ja.
Das ist wirklich, ich liebe das halt auch und ich glaube halt die wirkliche Gen Z, die kann das nicht mehr so richtig nachvollziehen, aber das, da waren schon große, große Momente bei und vor allem, wenn man jetzt auch nochmal so ein bisschen drauf guckt, du hattest mir was weiter geleitet und das hatte ich neulich eben auch nochmal gesehen, dass die Yellow Press und auch die Medien, die waren im Vergleich zu heute so viel mieser zu Frauen, ja, dass man sich das fast gar nicht mehr vorstellen kann. Ne?
Also, unfassbar. Ich war einfach, ich habe dir das weitergeleitet, weil genau auch da ne, so eine Verbindung zwischen uns, ich glaube, wir sind einfach ziemlich genau gleich alt und haben das einfach im sehr alten, ähnlichen ja. Alter mitbekommen. Und die Moderatorin von eine von dem Trio von Galerie Arschgeweih, Verena Bogner heißt die, die haben eine geile, wie nennt man das denn? Abteilung in ihrem Podcast, wo sie canceln. Und ich finde auch auf so eine ganz geile, übertriebene und lustvolle Art einfach Leute canceln. Und ihr Thema war im letzten Podcast, und den hatte ich dir halt geschickt, dass sie von Groove Coverage was gefunden hatte, nämlich einen TAF-Beitrag mit der Sängerin Mel Münch. Mhm. Und die war, also Groove Coverage, ne, die Band, kennst du die besser? Ich glaube, es ist für mich so ein Hit-Band. Nee, ich kenne halt den Song, so Poison.
Groove Coverage, war das nicht eigentlich auch so ein bisschen dance-poppig und so?
Ja, total, ne? Ja, super ja. dancey, ja, auf jeden Fall. Und das habe ich, also das war für mich aber keine Band, der ich so total gefolgt habe oder mir da CDs gekauft habe oder so, aber diesen Song Poison, um den es halt geht, den kenne ich auch und ich glaube, alle, die das jetzt einmal kurz bei Spotify eingeben, kennen den dann auch sofort.
Ja, man kennt davon
das ein paar Sachen. Das ist super catchy und das ist auch total geil. Und die Sängerin ist halt in dem Video, und das ist sozusagen das Thema von Verena Bogner, was sie aufmacht, die ganze Zeit in der Badewanne und ihr Körper ist dann so von Folge mit Duftstoffen und was weiß ich, Badezusätzen, Wasser bedeckt und nur ihr Kopf guckt raus. Und das war halt einfach eine ganz, ganz klare Entscheidung von ihrem Label damals. Ich glaube, sie sagt von dem Label, ne, dass sie zu dick wäre für ein Videoformat. Also ab mit ihr in die Badewanne und nur ihr schönes Gesicht zeigen. Ein sehr schönes Gesicht, by the way. Aber darum geht es halt gar nicht. Es geht einfach darum, dass man da eine Entscheidung getroffen hat, die einfach unterirdisch ist. Und das Traurige, und deswegen habe ich es dir weitergegeben, es ist nur ein Synonym für ganz, ganz viel, was genauso gelaufen ist in dieser Zeit. Also genauso.
Ey, wenn du überlegst, also ich fand das krasseste Beispiel, das ist ja auch ein Meme, das ist ein paar Mal so rumgegangen. Uns wurde erzählt, dass Renée Zellweger in Bridget Jones zu fett ist.
Absolut. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe es geglaubt damals.
Ich auch. Also ich habe das auch geglaubt. Ja. Ich habe gesehen, die ist voll moppelig.
Genau.
Und wenn ich mir jetzt Fotos angucke von mir früher, wo ich immer dachte, ich bin zu dick, denke ich so, Alter, warum?
Total, total.
Das ist also auch, ne, Renée Zellweger und Bridget Jones, dass man da gesagt hat, sie hat für diese Rolle 10 Kilo zugenommen. Das ist auch wirklich schlimm.
Ja, absolut. Also es ist wirklich, und das ist eine so, also was das angeht, so eine verkorkste Zeit einfach gewesen. Und ich fand irgendwie interessant an dem Beitrag bei Galeria Arschgeweih, dass die Mel, aber die Sängerin, einen sehr klaren Auftritt dann im TAF-Magazin hatte. Also das haben die eingespielt, da haben die drüber geredet. Sie hat halt in einem Video, man weiß nicht, warum das kam, da rätseln die auch sozusagen, ob sie dann auch tatsächlich mal ihr Narrativ rausbringen wollte, ob sie das sozusagen gegen das Label gestartet hat oder so. Aber sie hat bei TAF dann ein Interview gegeben und auch wirklich ganz klar gesagt, dass sie das trifft, dass ihr das unangenehm ist, dass sie findet, sie sollte als Sängerin herausgestellt werden und nicht als eine Frau mit einer bestimmten Figur. Sie sagt ganz klar, ich entspreche der Norm nicht und das möchte ich auch nicht. Ich möchte ein Vorbild sein für Jugendliche, die halt nicht dieser Norm entsprechen, die da irgendwie mal jetzt einfach festgesetzt wurde. Und das fand ich auch cool daran, dass ich dachte, ah, interessant, wie outspoken sozusagen sie damals schon war, in einer ganz anderen Zeit als jetzt.
Ja, voll. Und ich glaube, also ich google jetzt gerade so ein bisschen, es gab ja diesen zu der Zeit diesen sogenannten Size Zero-Trend. Und vielleicht erinnert man sich noch, also ich sehe ja auch gerade so ein Vorher-Nachher-Bild von Lindsay Lohan, einmal wo sie in irgendeiner Teenie-Komödie gezeigt wird und angeblich dick ist, was ich auch schon wieder jetzt sehr erschreckend finde, und dann ihre Hochphase, als sie sich so runtergehungert hat. Nicole Richie gehörte ja auch dazu, dieses sehr deutliche Sehen von den Rippen durch das Dekolleté, ja, halt, genau. Irgendwie, das ist schon echt übel. Und das war ja, glaube ich, auch ein bisschen, wie hieß sie denn noch, von so einer Stylistin mit vorangetrieben, die damals die ganzen Ladies da so ein bisschen betreut hat. Ich finde die, glaube ich, nicht mehr. Die heißt,
das weiß ich leider nicht.
Weißt du noch? Warte. Nee, aber das war halt irgendwie, also Rachel Zoe.
Ah ja, aber überhaupt.
Rachel Zoe war so ein bisschen, also das sieht man halt, da gab es halt eine richtige Welle. Mhm. Und auch ein lustiges Paradoxon, dass man einerseits immer beobachtet hat und gesagt hat, so, oh, die ist zu fett, die ist zu fett, die ist zu fett. Und dann gleichzeitig so ein perverser Voyeurismus, wenn diese Schwelle zum zu dünn sein überschritten wurde. Total. Und dann gesagt wurde, oh, guck mal, wie dünn die ist.
Ja, total. Und Nina, ist es aber nicht überhaupt krass, dass wir mit Zeitschriften aufgewachsen sind, in der immer eine Kategorie war, 5 Kilo zugenommen, 5 Kilo abgenommen. Das
krass,
kenne ich aus jedem Wartezimmer,
ja, stimmt.
Und so. Das ist ja einfach in jeder, das ist der in Touch, ja. Und was weiß ich,
die
überall
Gala-Waage
drin.
Und genau. Wie der ganze, oder bunte Waage und so. Also echt übel.
Also das ist so übel und ich bin da verdrängt. Wirklich, also ich, das ist wirklich immer auch wieder mal heilsam für mich, muss ich sagen. Und ich bleibe auch immer mal wieder, und das gebe ich ja auch total zu, und ich gönne mir das auch, ich bleibe an dem Thema auch immer mal wieder hängen, weil ich einfach merke, mich hat das auch total beeinflusst. Und ich kenne keine Frau in meinem Umfeld, also wirklich keine, heißt, ich kenne vielleicht ein oder zwei, aber das sind natürlich extrem wenige, die nicht irgendwie schon mal Probleme hatten mit ihrem eigenen Körperbild, die nicht irgendwie mal schon eine Diät gemacht haben, die definitiv nicht eine gesundheitsfördernde Diät war oder so, weißt du, die nicht da mal in irgendeinem Zwang oder so drin waren, und ich ganz vorne auch mit dabei, ich kenne das absolut, und ich finde
ich
das so sad, und mich macht das immer wieder einfach so traurig.
Ja, weil eigentlich wird es ja nur darum gehen, zu sagen, man muss ein Körpergewicht haben, mit dem man gesund ist.
Ja,
doof gesagt.
Natürlich.
Also das wäre ja eigentlich das Allerwichtigste.
Ja.
Und der Rest sollte irgendwie egal sein. Aber Naja, das siehst du halt ja schon so mit den Schönheitsidealen. Und wie gesagt, ich finde, das kann ich ja auch ganz offen sagen, je älter man wird, desto mehr setzt man sich als Frau damit auch irgendwie auseinander. Weil natürlich hast du irgendwo mal hier mal eine Falte, da hast du vielleicht noch mal ein bisschen Bauch. So, das kommt halt irgendwie so alles. Und gleichzeitig wirst du halt ständig fotografiert und wirst auch ständig bewertet.
Ja.
Und natürlich macht das was mit einem. Und gleichzeitig machst du Instagram auf und alles ist mit Botox und Fillern voll, ohne dass ich das überhaupt bewerten möchte, ne? Also weil ich glaube, der Druck, das zu machen und auch irgendwo mit dazu zu gehören und versuchen, die Zeit anzuhalten, der ist real.
So ja, das glaube ich auch, auf jeden Fall.
So.
Ja,
aber natürlich bist du halt ständig davon irgendwie, genau, siehst du das. Und dann siehst du halt auch Leute, die ständig absurd schlank und fit sind, die aber... Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was die für einen Zeitplan haben oder was für ein Budget. Also auch das muss man sagen, finde ich auch nämlich wichtig. Wenn Leute massiv schlank sind und erfolgreich, dann ist das oft auch eine Geldfrage.
Absolut.
Weil du dir leisten kannst, dich bestimmt zu ernähren, dir bestimmte Beratung zu holen, dich personal zu trainen lassen sozusagen. Ne? Das ist ja auch wirklich eine Frage von Kohle.
Ja, absolut. Das ist eine Frage von Kohle und Zeit und geht ganz schnell in so wirklich... Ja, Fragen des Klassismus einfach auch rein. Das muss man wirklich
voll
genauso sagen. Das hat ganz viel damit zu tun. Und ich habe letztens, ich weiß nicht, kennst du von Alex Cooper den Podcast Call Her Daddy?
Vom Namen nur. Ich habe da noch nicht reingehört.
Das ist genau. Ich habe letztens reingehört, weil ich das ist dieses Typische, was passiert. Vom einen Podcast wird man sozusagen mit dem Kinderwagen in den anderen gefahren, habe ich manchmal das Gefühl. Ich glaube, ich habe Kaulitz Hills gehört, habe etwas gehört über Heidi Klums neues Zitat bei Alex Cooper, irgendwas. Und dann habe ich mal da reingehört, weil ich dachte, ihren Podcast wollte ich eh schon immer mal hören. Und ich will auch gar nicht Heidi Klum bashen, auch da bin ich irgendwie schon voll raus, weil da mache ich auch so zu und will das eigentlich überhaupt nicht. Aber das war wirklich, das hat mich ganz doll auf den falschen Fuß erwischt, weil Alex Cooper redet mit ihr darüber, dass sie sie so bewundert, also Heidi Klum bewundert, wie selbstbewusst sie wäre und dass sie so selbstbewusst wäre. Und dann sagt Heidi Klum doch allen Ernstes, also bedient so ein Narrativ, ich weiß nicht, ob das die Story über sie ist in den USA, dass sie... ihr Selbstbewusstsein von ihren Eltern hätte. Die wären immer so ein Naked-Haushalt gewesen. Die wären immer nackt rumgerannt und die waren FKK-mäßig und so. Und sie hat einfach ein gutes Gefühl für ihren Körper und für nackte Körper überhaupt und kommt dann wirklich zu der These und sagt, und sie glaubt, wenn Eltern das nicht schaffen, ihren Kindern dieses gute Selbstbewusstsein und so beizubringen, dann kann man da auch nichts mehr machen. Also entweder die Eltern schaffen das oder die schaffen es halt nicht. Und ich habe gedacht, oh, Heidi Klum, das ist natürlich eine steile These als Produzentin und Moderatorin von einer Serie, die nachweislich auf Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen einzahlt. Das ist, dazu gibt es Zahlen.
Krass.
Also da war ich echt so kurz und dachte, ey, das ist schon eine steile These. Also es ist auch ist ein Vorwurf gegenüber der Elternschaft, wo ich denke, ja, die Eltern, die jetzt ihre Kinder großziehen oder die das auch in unserem Alter machen mussten damit leben, dass es diese Show halt gab. Und das hat einfach einen Einfluss. Da kannst du noch so toll rumerziehen,
also
glaube ich.
Das und vor allem, ich glaube auch, also selbst wenn du von deinem Elternhaus relativ unbeschadet in eine Welt gelassen wirst, dann gibt es immer noch Themen wie Schule oder
total,
halt eben, was du meinst, Medien, Internet, Social Media und so weiter. Also ich finde das auch als jemand, der gestanden und erwachsen und verhältnismäßig reflektiert ist, gar nicht so einfach, das auszuschalten.
Ja.
Und das Krasse ist ja, dass wir uns auch mit Schönheitsidealen vergleichen, die natürlich für die allermeisten nicht erreichbar sind, ne? Also auch nur mal da noch das Thema Nostalgie und meinetwegen alte Filme. Guck dir mal Filme aus den 70er oder 80er Jahren an und überprüf mal, wie Männer sind mir in dem Fall jetzt ein bisschen egal, aber vor allem Frauen aussehen in so einem Alter Mitte 30 und wie normal das halt auch ist, dass sowas wie Lippenvolumen, mal ein paar Fältchen, eine normal schlanke Figur, die nicht bis zum Get-No trainiert ist. Das ist schon recht krass und das sind halt Ideale gewesen, die aber doch irgendwie erreichbar waren. Und heute misst du dich so mit Sachen, die nicht so erreichbar sind. Ich gucke mir zum Beispiel das, ich weiß nicht, ob du das machst, das finde ich nämlich auf eine Art und Weise spannend, also aus einer juristischen Sicht und gleichzeitig auch, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was halt alles nicht echt ist. Ich gucke mir bei YouTube öfter mal ein plastischen Chirurgen an, der sich teilweise Bilder von sehr bekannten Stars über die Zeit anguckt und ein bisschen aufdröselt, was die seiner Meinung nach haben machen lassen. Mhm. Na, so kann man jetzt auch irgendwie diskutieren. Mhm. Ich finde das aber insofern halt spannend, dass du siehst, dass eigentlich ab dem Moment oder Eintritt in eine bestimmte professionelle Hollywood-Welt alle anfangen, an sich was zu machen. Also allen voran, irgendwie wird immer was an der Nase gemacht. Mhm. Obwohl ich finde, dass das gar nicht notwendig wäre. Immer ein bisschen Lippen, immer überall fangen sie dann ab. Eigentlich Ende 20 schon Botox und so weiter an, Browlift und hast du nicht alles gesehen. Und ich finde das als so eine Art Realitätscheck.
Ja, voll.
Damit man sich eben nicht zu doll vergleicht. Manchmal ganz gut, weil du denkst, boah, krass. Mhm.
Ja, total. Absolut. Und genau, aber nochmal, um zu unterstreichen, was du gesagt hast, ne? Die Frauen sollen unbedingt machen, was sie möchten. Also das ist nochmal ganz wichtig, das zu sagen. Ne? Aber ich glaube, das, was du sagst mit dieser Erreichbarkeit, das ist halt auch was, womit wir jetzt sozusagen so umgehen müssen. Über Instagram und so wird uns suggeriert, hier wird euch was gezeigt, das könnt ihr auch. Wenn ihr nur genug wollt, wenn genau das, was du sagst, aber das finde ich oft nicht so erklärt, wenn ihr genug Geld da reinsteckt, wenn ihr euch genug anstrengt, wenn ihr genug Sport macht und so. Und das ist halt etwas, das ist noch recht neu, weil als ich zum Beispiel mit 8 Jahren hatten wir eine CD von Madonna zu Hause, Bedtime Stories, fand ich so geil, ey, ich habe die geliebt. Aber Madonna war was für mich, auch Juliane Werding war damals was für mich. Das hatte überhaupt nichts damit zu tun, im Sinne von, kann ich aussehen wie die? Kann ich einen Lifestyle haben wie die? Ich wusste gar nicht, wie viel Sport die am Tag machen. Ich wusste überhaupt nicht, wie die sich ernähren. Das wusste ich, also weißt du, das ist irgendwie noch keine Ahnung, das kam mir überhaupt nicht in den Kopf, ob ich das so machen kann wie die. Das Einzige, was mich interessiert hat, kann ich auch singen. So, und damit habe ich dann relativ schnell angefangen, weil ich es wollte. So. Und ich glaube, dieses Vorgaukeln von, ihr seht hier was auf Instagram, auf TikTok und so, das könntet ihr auch, wenn ihr nur genug wollt, das ist einfach Bullshit.
Ich finde ja schon wirklich wild, dass halt auch das Ideal oft ist, dass Leute wirklich aussehen wollen wie ein Instagram-Filter, ne? Mhm, mh. Also irgendwie zurückgezogene Augen, nach oben gezerrte Augenbrauen, ganz dicke Lippen und so, sehr hohe Wangenknochen und so. Und das sind ja wirklich so Filter, die so rumgeistern, die ja viele auch drauf machen. Und ich würde jetzt sagen, in dieser richtig krassen Instagram Influencer-Bubble, also Leute, die wirklich einfach Influencer sind und ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber deren Leben wirklich nur daraus besteht, dass die sich für diesen Kanal irgendwie fotografieren, Kooperation machen und eine Wohnungseinrichtung haben, so. In der Bubble siehst du ja wirklich, dass da Leute sind, die diesem Ideal auch plastisch-chirurgisch so absurd nacheifern. Mhm. Ja. Das ist schon auch doll, ne? Und wenn du nur den Anspruch hast, nicht so viel machen lassen zu wollen und du siehst das halt ständig, denkst du, okay, wie geht das denn?
Ja, total, total. Und ich finde halt so krass, ich habe so das Gefühl, nochmal um auf diesen Beitrag in Galerie Arschgeweih hinzukommen, da fing das einfach so ein bisschen für uns jetzt, ne, für unsere Generation so an. Und ich habe das Gefühl, sie redet da von dem Gift. Und ich habe mich gestern bei den Gedanken ertappt und gedacht, wie viel habe ich eigentlich auch von diesem Gift abbekommen, über das wir jetzt so geredet haben. Ne? Und es ist einfach eine Menge.
Und das nimmt man mit. Also ich fand das immer lustig. Manchmal, wenn man selber jung ist, dann findet man ja auch, dass Leute, die älter sind oder Eltern oder so, dass die ja manchmal über so gesellschaftliche Entwicklung manchmal ein bisschen hysterisch sind so, ne? Und auch dieses so, ja, guck das nicht und das ist nicht gut oder zu viel Videospiele. Es gibt ja ganz viele Thesen, ne, was Leute so sagen. Und jetzt so finde ich so mit Mitte 30 kann man sagen, ey, ich verstehe vieles davon. Mhm. Weil wie du gerade sagst, das mit diesem Gift und sich dann nach der Schule beim Hausaufgaben machen ständig geschönte MTV-Musikvideos anzugucken von Sängerinnen, die halbnackig da rumlaufen und dann irgendwie doch bewertet werden für das, was sie machen und wie sie aussehen. Wenn du so eine junge, offene Psyche eines Teenager-Mädchen hast, klar bleibt das hängen.
Ja, total, absolut. Und genau, bringt es was, ist die Frage als Eltern, das einfach nur zu verbieten, ne? Und da glaube ich, ist die Antwort nein, also das bringt nichts, sondern das Gespräch darüber ist sozusagen, glaube ich, einfach wichtig, ne? Und was gibst du deinen Kindern an Handwerkszeug mit, sozusagen selber zu reflektieren, sich selber da einzuordnen oder nicht einzuordnen. Und ich glaube aber, das ist halt einfach auch schwierig, weil auch meine Mutter ist auch schon Opfer von irgendwelchen Normen oder so, oder ist da auch nicht.
Voll.
Ne? Also das ist halt einfach, das ist super komplex. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Also ich, wenn wir mal über Betty Kruse geredet, das ist jetzt mein neuer Output, meine neue Musik. Diese Themen haben mich auch beschäftigt, als ich mir klar wurde, ey, jetzt mit Mitte 30 bringe ich nochmal richtig was Neues raus. Ich habe Bock, mich mit einer neuen Band, mit einem neuen Kollegen, mit meiner Musik, die irgendwie nochmal neu arrangiert und neu aufgenommen ist, nochmal so richtig da rauszustellen. Und diese Themen haben mich auch beschäftigt. Wie alt bin ich jetzt? Wie sehe ich jetzt eigentlich aus? Wer bin ich jetzt? Ich bin eine andere, ich bin immer noch ich, aber ich bin woanders mit 35, als ich mit 25 war. Das merke ich jeden Tag. Und kennst du aber auch diesen Punkt, der irgendwie geil ist? Und ich weiß nicht, ob das der erste gute Schritt ist in Richtung von Rentnerin, die jeden Morgen vorm Bäcker sitzt und einen Pott Kaffee trinkt und eine Kippe raucht. Ist es vielleicht der erste gute Schritt, dass so eine kleine Stimme dazu kommt, die sagt, oh, scheiß drauf, einfach kein Bock?
Diese Scheiß drauf, keinen Bock, das kenne ich. Also vor allem in bestimmten Situationen finde ich, man lernt als Frau irgendwann eine bestimmte Art von No-Bullshit-Selbstbewusstsein. Mhm. Ne? Also ja. Sich nicht mehr verarschen zu lassen oder sich auch zu bestimmten Sachen nichts gefallen zu lassen oder auch sehr klar zu sein.
Ja.
So, das merke ich bei mir. Zählt ja dann gleich auch öfter mal bei Frauen mit so, oh, die ist biestig oder die ist kompliziert oder so, aber
ja,
man muss sich, ne, so, aber eine Klarheit in bestimmten Themen zu haben, zu sagen, okay, das können wir für das machen, das nicht oder nee, das kommt gar nicht in die Frage, frag das bitte nie wieder.
Ja, ja,
das, genau. Das kommt da halt irgendwie schon so rein, aber auch, was du meinst mit Mitte 30 was Neues anfangen oder auch als Künstlerin da sein, ich finde das schon richtig krass, dass es eigentlich für Musikerinnen, die vor allem vorne am Bühnenrand stehen, ab 30 fast kein Musikindustrie-Narrativ mehr gibt, ne?
Ja, voll.
Also du musst eigentlich als Anfang 20-Jährige, musst du bestmöglich durchgestartet sein, damit du dann noch da bist. Aber da durchzustarten oder ein neues Projekt zu machen oder vielleicht an der gläsernen Decke zu kratzen, die du nicht komplett durchbrochen hast bisher aus Industriesicht, das ist ein komplettes Stigma und das ist halt auch eine Diskriminierung, mit der die Industrie zu kämpfen hat.
Total.
Oder wir.
Absolut.
Ne? Also das finde ich, das muss man auch so sagen. Und ich glaube, diese Art von Ruhe, die habe ich noch nicht gefunden, aber ich habe vor allem für mich gefunden, dass ich Sachen machen möchte, die mir Spaß machen.
Ja, genau.
Und ich glaube, dass man immer mehr, je älter und je mehr man selbst wird, auch seine eigene Geschichte schreibt und die ist ja nun gar nicht mehr kopierbar. Und das finde ich, glaube ich, ganz spannend.
Ja, das ist auch voll der schöne Gedanke. Und ich glaube auch, dass dieses Spaß- und Lustprinzip voll so ein Kompass sein kann, den man da nutzen kann. Das finde ich total richtig gut, wie du das auch ausgedrückt hast. Ich finde nur einfach, ich bin wirklich fernab davon sozusagen, ey, ich bin jetzt 35, ich habe mir eine geile Scheiß-Drauf-Haltung erarbeitet, so überhaupt nicht. Ich bin total weit weg von diesem Powerfrau-Move zu sagen, scheiß einfach drauf und mach, was du willst und mach dein Ding. Es ist manchmal nicht so einfach. Manchmal sitze ich zu Hause und bin betrübt und fühle mich klein und unselbstbewusst, ganz ehrlich. Und ich will das auch ganz ehrlich genauso sagen, weil ich finde manchmal mit diesem, ich stehe über allen, ich habe das für mich jetzt voll gefunden, baut man wieder so einen Druck auf. Der ist überhaupt nicht notwendig. Also das ist, aber es gibt, deswegen sage ich, diese leise, kleine, feine Stimme, ich habe das Gefühl, die kommt da langsam so, ich habe das Gefühl, die hat mit 33 mal so angefangen anzuklopfen und die ist geil. Ich bin manchmal so richtig, ich habe gestern eine ältere Frau getroffen beim Videodreh, die fand ich ganz, ganz toll und ihren Ehemann fand ich auch ganz toll. Da denke ich manchmal, boah, ich freue mich, da kann was
kommen.
Wenn
man so entspannt wird, geil werden. Ich glaube, was ich noch dazu reinpacken wollte, diese kleine Stimme, weißt du, wo ich die ganz doll merke?
Nee.
Ich finde nämlich, wenn man irgendwo so zwischen den 20ern ist und auch noch so ein bisschen schwimmt und dann ja irgendwie so seine erste Quarterlife-Crisis hat und so, ne? Und man ist auf der Suche nach Liebe und Anschluss und Bestimmung, dann ist man ja auch oft anfällig, oder ich finde die meisten so für Meinung, ne? Also dieses, man versucht irgendwie so ein bisschen so mitzuschwimmen und dann gibt es auch so Begriffe wie, das ist cool, das ist nicht so cool, das ist ein bisschen peinlich und so. Und das merke ich halt richtig krass bei mir, dass ich das nicht mehr habe. Also ich weiß noch, wir haben mal, das habe ich glaube ich schon mal im Podcast auch erzählt, ich spiele ja auch ab und zu mit unserer Coverband und ich weiß, dass das damals bei den Sängerinnen, die da auch viel mit bei waren oder es gab bestimmte Lieder, die fanden alle irgendwie so, oh nee und so und ich kam dann hin und die hatten so eine Setlist und es ging auch so ein bisschen darum, vielleicht ein paar ältere Songs reinzunehmen, weil man auch den Vertragspartner so ein bisschen happy machen würde und dann kam jemand, oh nee, oh Simply the Best, ich so, boah geil, ich will das machen, ich will Simply the Best singen und dann auf einmal war es nicht mehr uncool.
Ja, geil.
Weißt du? Also, weil man, also, und ich finde auch, man muss sich dafür nicht schämen. Wir spielen, weil ich Tina Turner auch so sehr liebe. Nachdem sie letztes Jahr gestorben ist, haben wir das für das restliche Jahr einfach im Set mitgehabt. Und ich finde das überhaupt nicht peinlich, den Song zu covern. Das ist ein geiles Stück.
Ja.
So, ja, und ich würde halt auch viele andere Sachen covern, die ich toll finde. Mhm. Und ich glaube, diese Ruhe zu haben, zu sagen, wieso, das ist doch geil, Black Velvet, mega gut.
Ja, total. So. Total. Absolut. Und das passt auch, glaube ich, zu dem, worüber wir am Anfang gesprochen haben, nostalgisch und
voll.
Betty Kruse auch nostalgisch ist und so. Ne? Für mich ist jetzt halt auch so ein Punkt, ich bringe jetzt Mucke raus, die definitiv inspiriert ist von Hilde Knef, von Nicole, von Connie Francis, von Juliane Werding. Und scheißegal, ob cool oder uncool, ich mache gerade einfach wirklich Musik, die mir ganz schnell aus dem Herzen springt. Und man wird immer gefragt, du kennst das in der Industrie sozusagen, ja, und welche Zielgruppe willst du erreichen und wer soll das dann sein, wer sind die AbnehmerInnen und sowas, ne? Ja, also klar, ich verstehe aus Marketingzwecken und Gründen und so, dass das Gedanken sind, die man sich mal machen kann und so, aber ich mache jetzt wirklich Musik, von der ich zutiefst glaube, dass sie Spaß macht, dass sie unterhält, dass sie trotzdem auch hier und da zum Denken anregt und so. Und ich freue mich einfach über jede, egal in welchem Alter, der die Bock hat, die zu hören. So.
Und dazu zu tanzen. Ich finde das für unseren langen Blog auf jeden Fall ein sehr schönes Schlusswort, weil genau darum sollte es gehen.
Ne?
Also klar, ich komme selber aus dem Marketing, aber ich finde, die Musik, die man macht, und da bin ich ein bisschen bei in der Meinung von großen Leuten wie Rick Rubin oder so, the audience comes last.
So.
Also klar kann man sich so ein paar Gedanken machen, fair enough, aber das komplett umzudrehen und zu sagen, was wollen wir denn machen und wen soll das ansprechen, finde ich nie cool, weil eigentlich muss an erster Stelle muss irgendwie so ein bisschen das Künstlerherz stehen, weil sonst kann ich das auch nach außen nicht verkaufen.
Total. Und sonst kann ich auch nicht so lange am Ball damit bleiben, wie ich möchte. Und ich möchte auf jeden Fall noch mit 65 Betty Kruse sein.
Das ist wirklich sehr, sehr schön. Das machen wir. Ich habe ja auch gesagt, hast du das noch ganz kurz? Es gab neulich einen Beitrag über die älteste DJ der Welt, die in Schweden ist und die ist 86.
Ja, den habe ich sogar geteilt, ja.
Das ist so süß und die macht aber ihre DJ-Sets immer so, dass sie dann auch irgendwie so gegen 19 Uhr zu Hause ist.
Ja. So.
Und das finde ich eigentlich gut. Also wenn ich irgendwie 86 bin und dann spiele ich ein paar Jazz-Standards oder ich kniedel mir, das ist ja mein Traum, ich will so eine Blues-Oma werden. Ne?
Ja,
das sehe ich irgendwie auch,
Nina, das wäre total schön.
Ich will einfach so vor mich hin daddeln. Also das, was Männer seit Ewigkeiten machen, das möchte ich dann halt irgendwann als Oma auch machen. Und dann möchte ich aber auch irgendwie um 19 Uhr zu Hause sein, dass ich Tagesschau noch gucken kann.
Ich finde, wir haben sehr noble und gute Ziele.
Finde ich auch. Genau, liebe Grüße an Mitra Kasai zum Thema Älterwerden. Die hat nämlich einen ganz tollen ehrenamtlichen Verein, der heißt All Inclusive und ist sozusagen ein, wie kann man das sagen, ein Veranstaltungs- und ein Freizeitverein für alle Senioren und Senioritas ab 60 und macht ganz tolle Sachen. Checkt das doch mal aus. Das ist vor allem in Hamburg und Umland. Und bevor wir das hier abschließen, ich mache in meinem Podcast immer zwei Kategorien und möchte von dir zwei Sachen wissen.
Ich bin total unvorbereitet, Nina.
Das ist auch richtig so, weil das soll auch ein bisschen spontan sein. Das eine ist, ich habe eine Playlist, die kann man bei, ich packe hier schon mal deinen Song auf jeden Fall rein. Die kann man bei Spotify finden. In unseren Shownotes ist die auch immer verlinkt. Mhm. Und da sammeln wir immer einen Song der Woche. Und ich packe auf jeden Fall deinen rein, aber ich möchte auch von dir einen Musiktipp haben von einer Künstlerin, die du toll findest, irgendein Song. Kann ja auch gerne was Nostalgisches sein vielleicht.
Ich glaube, ich bin auch heute auf der Ecke unterwegs, weil wir haben jetzt so viel über sie geredet und ich finde, die Leute kennen sie nicht genug und ich nehme Juliane Werding mit Sehnsucht ist unheilsam.
Cool, das muss ich gleich
sagen. Unheilbar, unheilsam, wirst du finden.
Unheilbar.
Unheilbar, so.
Ja, habe ich gefunden. Das ist auf jeden Fall schon drin. Sehr gut. Und dann ist noch dein Song Wie der Winter drin. Also, liebe Leute, geht doch mal auf unsere Playlist, folgt der unbedingt, weil da sind auch schon über 125 Songs drin.
Wie heißt
Richtig
die Playlist?
Gute Sachen. Auch Modus Mio. Ah, ja. Modus Mio. Mhm. Da sind richtig gute Sachen drin von meinen Gästen. Aber es geht auch bis hin zu, ja, Last Christmas habe ich da reingepackt.
Oh, geil.
Es ist auch Thomas O'Malley aus den Aristocats und Ruf Teddybär 1-4, als wir unsere große Tom Astor-Phase hatten. Ist aber von Johnny Hill, viele gute Sachen.
Die Playlist klingt bunt.
Ja, griechischer Wein ist drin. Viel hab Soul ich die gemacht? Ist aber auch drin. Nee. Pure Bella Cosa. Ich sag jetzt halt nur die sehr lustigen Sachen, ne? Also es sind aber auch wirklich sehr gute Sachen drin. Dolly Parton habe ich da drin, Leif Vollebeck, Lola Young, Eric Clapton ist ein paar Mal drin, Klebe, Katie Melua, Lian Lavas, Nina Tuba, Lana Del Rey. Da sind wirklich sehr, sehr viele sehr gute Sachen drin. Das muss man festhalten. Ist ein Kracher, die Playlist. Also folgt der mal unbedingt. Und dann ist die zweite Kategorie, das darf auch sehr spontan sein. Ich hätte von dir gerne den Snack der Woche. Das darf Junkfood sein, das darf ein gutes Rezept sein, das darf ein Getränk sein, was du gerade super findest. Alles, was du sehr snackenswert findest diese Woche.
Du, es ist von, wie heißt diese Eisbox? Ist es Cremissimo, das vegane Vanilleeis in dieser großen?
Oh ja.
Oh, das ist so gut. Freunde von mir haben das am Wochenende bei mir in der Wohnung gelassen. Die hatten was davon gekauft und es war dann noch in meinem Gefrierer und ich war, wie gesagt, so ein bisschen krank die Tage und ich habe es mir einfach auf den Bauch gelegt und reingezogen. Es ist so lecker. Ja, ja.
Sehr gut. Ja. Das ist ein guter Tipp.
Es ist jetzt
Tipp.
Das.
Und dann freue ich mich. Ey, wir haben jetzt eine Stunde geschnackt. Die Zeit verging mit dir wie im Flug. Ja, ist gerannt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir.
Und liebe Leute, wenn euch das hier gefällt und wenn ihr neu seid und das vielleicht noch nicht kennt, ich spreche bei Modus Mio darüber, wie es ist, Musik zu machen, wie man die Welt als Musikerin so wahrnimmt und lade mir immer wieder auch spannende Leute ein und freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, ein bisschen bewertet, damit der auch mal anderen Leuten angezeigt wird, weil es gibt nämlich ganz schön viele ein bisschen langweilige Musikpodcasts von sehr vielen alten weißen Männern und ich finde, da können auch mal ein paar Frauen mitmachen und genau, wenn euch das darüber noch hinaus gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr vielleicht ein Patreon-Abo da lasst oder so. Bis dann, nächste Woche, wir hören uns wieder. Ciao.
Danke, Lina.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.